4. Mose haben wir gesagt, da organisiert und trainiert der Herr sein Volk für das verheißene Land. Kapitel 5 haben wir die Wichtigkeit gesehen von Reinheit. Kapitel 6 sehen wir jetzt eine ganz besondere Möglichkeit der Hingabe für die, die dem Herrn geweiht sein wollen. Über die normale Hingabe hinaus, also was Besonderes. Lesen wir die Verse 1 bis 8. Und der Herr redete zu Mose, rede zu den Söhnen Israel und sprich zu ihnen, wenn jemand, ein Mann oder eine Frau, etwas Besonderes tut, indem er das Gelübde eines Nazireers gelobt, um für den Herrn geweiht zu sein, dann soll er sich des Weins und des Rauschtranks enthalten. Essig von Wein und Essig von Rauschtrank soll er nicht trinken. Und keinerlei Traubensaft soll er trinken und auch Trauben, frische oder getrocknete, soll er nicht essen. Das wäre ein schwieriges Gelübde für die Pfälzer. Vers 4. Alle Tage seiner Weihe soll er von allem, was vom Weinstock bereitet wird, von den Kernen bis zu der Schale nicht essen. Alle Tage des Gelübdes seiner Weihe soll kein Schermesser über sein Haupt kommen. Bis die Tage erfüllt sind, die er sich für den Herrn geweiht hat, soll er heilig sein. Er soll das Haar seines Hauptes frei wachsen lassen. Gute Nachricht für alle Hippies. Vers 6. Alle Tage, die er sich für den Herrn geweiht hat, soll er sich keiner Leiche nähern. Wegen seines Vaters und wegen seiner Mutter, wegen seines Bruders und wegen seiner Schwester und auch ihretwegen soll er sich nicht unrein machen, wenn sie sterben. Denn die Weihe seines Gottes ist auf seinem Haupt. Alle Tage seiner Weihe ist er dem Herrn heilig. Das Nazirier-Gelübde. Nazirier, das heißt so viel wie ein Abgesonderter, der Abgesonderte oder der Geweihte, der Hingegebene. Es kommt von dem hebräischen Wort Nazir, was so viel heißt wie abgesondert oder geweiht. Bekannteste Nazirier in der Bibel ist wohl der Simson. Das ist auch der, der es am meisten versaut hat. Ne? Der hat jeden einzelnen Teil seines Gelübdes gebrochen. Wir sehen auch hier wieder, dass es dem Herrn nicht nur um diese äußerlichen Dinge geht, sondern er schaut aufs Herz. Das ist, was für den Herrn zählt. Also Samson oder Simson war sicher ein Nazirier, wahrscheinlich auch Johannes der Täufer, Samuel im Alten Testament. Die waren das fürs ganze Leben. Aber normalerweise war dieses Gelübde zeitlich befristet für eine spezielle Zeitperiode. Eine Zeit der Absonderung für den Herrn. Nicht abgesondert von der Gesellschaft, dass sich die in irgendein Kloster eingesperrt haben, aber abgesondert für den Herrn. In der Welt, um Zeugen zu sein. Und Absonderung oder Hingabe hat immer zwei Aspekte. Einen negativen, dass ich mich von etwas absondere, aber auch einen positiven. Wir sind immer abgesondert zu etwas. Nämlich zu dem Herrn oder für den Herrn. Zuerst sehen wir hier Absonderung von etwas, was in sich selbst nicht schlecht ist. Nämlich alles, was mit Weintrauben zu tun hat. Von der Rosine bis zum Wein. Und diese Traubenprodukte, das war ein Teil der alltäglichen Nahrung. Das war einfach, was die damals gegessen haben. Das war auch ein reines Essen, biblisch gesehen, ein erlaubtes Essen. Trauben und Wein wurden im Alten Testament vom Herrn als Segen gesehen. Segen, ein Geschenk vom Herrn, wenn wir Wein haben, wenn wir Trauben haben, wenn wir Ernte haben. Und in Maßen genossen ist es ein Segen vom Herrn. Aber die Bibel sagt uns auch, dass wir uns nicht betrinken sollen als Christen. Sprüche Kapitel 20, Vers 1, da heißt es zum Beispiel, jeder, der von Rauschtrank taumelt, ist unweise. Oder Lukas, da sagt Jesus, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen. Epheser 5, 18, wahrscheinlich die bekannteste Stelle. Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist. Wir Christen, wir sollten nie so viel trinken, dass unsere Wahrnehmung oder unser Unterscheidungsvermögen beeinflusst wird. Ich persönlich weiß, ich trinke ein Glas Bier und das reicht dann. Jürgen wird wahrscheinlich mehr vertragen. ist auch Weinbauer, der ist geeicht. Jeder soll wissen, wo seine Grenze ist. Dass wir nicht irgendwo unseren Verstand hier vernebelt bekommen, unser Unterscheidungsvermögen. Wir wissen, dass betrunkene Leute dumme Dinge tun. Nein, wir wissen das. Ich persönlich finde, es ist nicht so peinlich wie ein Betrunkener. Wenn man die beobachtet, das ist furchtbar. Aber Trunkenheit oder auch Drogen, das hemmt unsere oder beseitigt unsere Hemmschwellen. Wir werden anfälliger für Versuchungen. Wir sehen immer wieder, dass betrunkene Leute Sünden begehen, die sie bei klarem Kopf nie begehen würden. Fangen an zu randalieren oder Schlägereien oder Lügen, Stehlen, bis hin zu Unzucht und Ehebruch. Oft nehmen diese Sünden in irgendeinem Pub oder in irgendeiner Bar den Anfang, wo sie sich voll laufen lassen und dieses Unterscheidungsvermögen verlieren. Und naja, dann wachen sie im Bett mit irgendjemandem auf, den sie gar nicht wirklich kennen. Und zerstören ihr Leben. Und ihren Ruf, ihre Ehe, das Zeugnis für den Herrn. Deswegen sagt unser Herr, dass wir Christen nie unseren klaren Kopf verlieren sollen. Oder unser Unterscheidungsvermögen. Wir sollten uns nie berauschen, sei es durch Alkohol oder auch durch irgendwelche anderen Drogen, die unsere Sinne benebeln. Gott hat uns nicht umsonst gesagt, dass wir uns von diesen Dingen fernhalten sollen. Er will uns beschützen. Aber in Maßen genossen ist es ein Segen. Es war ein reines Essen, war erlaubt. Und hier dieser erste Punkt wäre Absonderung von etwas, was in sich selbst nicht schlecht ist. Trauben und Wein waren ein Segen vom Herrn. Also ähnlich dem Fasten. Wenn wir fasten, dann lassen wir selbst gute Dinge, um Zeit mit Gott zu verbringen. Nicht um was damit zu verdienen, sondern wir sind einfach so eingenommen vom Herrn, dass wir vergessen zu essen. Oder wir nehmen uns bewusst Zeit, wo wir uns wichtigeren Dingen widmen als dem Essen. Um besondere Zeit mit dem Herrn zu verbringen. Dieses Absondern von reinen guten Dingen, es erinnert uns auch, dass selbst gute Dinge, selbst Gottes Segnungen eine Ablenkung sein können für uns. Oder werden können. Der Herr segnet uns mit einer Familie, mit einem Haus, mit einem Auto, mit einem Fernseher, mit Aktien, mit Geld, mit Besitz. Und wir sind so eingenommen davon, dass wir keine Zeit mehr haben, in die Gemeinde zu gehen. Sonntag ist Familientag. Oder dass wir so eingenommen sind, dass wir keine Zeit mehr haben für stille Zeit. Und wir lesen dann morgens die Aktienkurse statt die Bibel. So eingenommen, hey Mann, super, jetzt wo ich mein Heimkino habe, dann muss ich es auch nutzen. Ich habe leider keine Zeit mehr zum Beten, aber hey, preis dem Herrn. Wir können abgelenkt sein durch die Segnungen, die der Herr uns schenkt. Und manchmal müssen wir uns sogar absondern von guten Dingen, um Zeit zu haben für noch bessere Dinge, um uns hinzugeben und um zu leben für Gott. Und es gibt auch diese besonderen Zeiten, wo der Herr uns beruft, für eine bestimmte Zeitperiode lang über unsere normale Hingabe hinauszugehen. Und darum geht es eigentlich hier beim Nazirea-Gelübde. Das Zweite, wovon sie sich absondern sollen, sind von Leichen oder von Toten. Das erinnert uns immer an die Konsequenz der Sünde. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Also seid abgesondert von toten Menschen oder toten Dingen oder toten Körpern. Und es gibt Plätze in der Stadt und im Fernsehen und im Internet, wo tote Leute rumhängen oder sich repräsentieren. Wenn wir Nazirea sein wollen, abgesondert sein wollen, verfügbar für den Herrn, dann haben wir an diesen Orten nichts verloren. Wenn ein Christ gern mit toten Leuten an toten Plätzen rumhängt, wo die Toten feiern und die Zombies rumtanzen, dann ist was faul, dann ist was falsch, ist ein Problem. Ja, sollen wir nicht die Ungläubigen erreichen? Ja, aber das ist eine ganz andere Sache. Wenn du hingehst an diese Plätze, um mit der Motivation, um Menschen zu Jesus zu bringen, dann ist das was ganz was anderes. Jesus war ein Freund von Sündern. Die waren angezogen von ihm, durch sein Licht. Sie haben sich bekehrt durch ihn und er hat sie verändert. Aber das ist was ganz was anderes, als wenn du mit ungläubigen Leuten an irgendwelchen fragwürdigen Plätzen rumhängst und fragwürdige Dinge tust. Es kommt wieder auf die Motivation zurück. Die Frage ist, was ist die Motivation? Genauso, wenn es zu Alkohol kommt. Was ist die Motivation, dass du ein Glas Wein trinkst? Um dich volllaufen zu lassen? Dann würde ich sagen, lass es bleiben. Dann ist es nichts für dich. Wenn du es genießen kannst, sagen, preis dem Herrn, danke. Segne unser Essen und unser Trinken. Und du genießt das Gläschen zum Essen. Ist kein Problem, denke ich. Unsere Motivation. Was ist die Motivation? Andere Menschen zu erreichen? Oder weil ich selbst dann drauf machen will? Ja, aber mein Vater oder meine Mutter oder mein Bruder, die hängen da drum. Mein Bruder hat mich eingeladen, auf eine Party zu gehen. Oder der will sich mit Freunden da diesen perversen Film ansehen und hat gesagt, komm doch auch. Dann müssen wir sagen, nein. Merci. Na, wegen seines Vaters und wegen seiner Mutter, wegen seines Bruders und wegen seiner Schwester, auch ihretwegen, soll er sich nicht unrein machen. Punkt. Soll er sich nicht unrein machen. Kapitel 10 hat Jesus gesagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Der kann nicht mein Jünger sein. Also selbst wenn deine Familie oder deine Freunde oder selbst dein Freund oder deine Freundin dich zu etwas motivieren wollen, was vor Gott nicht okay ist, musst du sagen, nein, da mache ich nicht mit. Es tut mir leid. Aber liebst du mich nicht? Das ist die typische Frage, wenn die Jungs ihre Freundin manipulieren wollen, sexuelle Kompromisse einzugehen. Aber liebst du mich nicht? Ja, ich liebe dich schon. Aber ich liebe den Herrn sehr viel mehr als dich. Und er ist mein Herr. Ihm gehört mein Leben. Und ich will ihn ehren. Haltet euch rein von toten Dingen, von toten Leuten. Besonders von toten Körpern. Pornografie ist so ein großes Problem. Gerade heutzutage, wo es so leicht zugänglich ist, der ganze Schrott. Und wir Männer, wir sind visuell veranlagt. Und wir fühlen uns angezogen von solchen Bildern von nackten Frauen. Und wir müssen vorsichtig sein. Es ist so leicht zugänglich, das Zeug. Und manchmal haben wir das Zeug vor Augen, ohne dass wir es wirklich suchen. Oder ohne dass wir es wirklich wollen. Wir haben einen Filter im Internet drunten, dass das Zeug nicht reinkommt. Aber ab und zu mal kommt irgend so eine Werbung durch. Und du denkst, wo kommt das jetzt her? Oder du gehst in die Tankstelle, den Benzin bezahlen und die ganzen Magazine. Oder ja, fast in jedem Film ist ja schon eine Sexszene drin. Ne? Das ist ein Problem. Das Problem ist, dass wir diese Bilder in uns aufnehmen. Das Problem mit diesen Bildern und auch mit dem Zeug, was wir lesen manchmal. Ich glaube, manche solche Liebesromane oder Liebesfilme sind Pornografie für Frauen. Das Problem mit diesen Dingen, mit diesen Bildern, mit diesen romantischen Dingen ist, dass es Illusionen sind. Das ist nicht Wirklichkeit, das ist nicht Realität, das sind Fantasien, das ist nicht echt. Und du schaust dir diese Bilder an oder diese Szenen in dem Film und du bist fasziniert, du bist erregt von diesem Mann oder auch dieser Frau. Oder liest diese Story und du hast diese Dinge in deinem Gedächtnis und diese Gefühle in deiner Seele. Und das Problem ist, du nimmst es mit in deine Ehe. Und dann fangst du an, deinen Partner mit diesen Illusionen zu vergleichen. Oder von mir aus deinen zukünftigen Partner, wenn du nicht verheiratet bist. Ah, sie hat nicht so einen perfekten Körper wie diese Frau auf dem Bild oder in diesem Film. Und sie ist vielleicht nicht so aggressiv wie die Frau in diesem Film. Und er ist nicht so romantisch wie dieser Schleimer in diesem Liebesroman. Schnulzenroman. Und das Problem ist, du wirst unzufrieden mit deinem Partner. Und dann fängst du an, dich nach anderen umzusehen. Und dann nimmt es seinen Lauf. Wir müssen wirklich einen Bund mit unseren Augen machen, wie die Bibel sagt. Dass wir diesen Schrott nicht reinlassen. Egal, wie viele Oscars der Film gewonnen hat. Egal. Wenn so ein Schrott drin ist, dann schmeiß es raus, schau es dir gar nicht an, geh gar nicht mit. Aber es ist doch nur so eine kleine Szene. Ja, wenn du weißt, dass in deinem Teller eine vergiftete Bohne drin ist, die dich umbringt, was machst du dann? Leerst das ganze Essen weg, ne? Müssen vorsichtig sein. Sondert euch ab von diesen toten Dingen, sagt der Herr. Also erstens Absonderung, zweitens Hingabe. Nicht dem Herrn hingeben. Und es ist sichtbar. Mir gelesen, als äußeres Zeichen seiner Hingabe sollte der Nazireer sich seine Haare wachsen lassen. Und das war damals bei den guten alten Juden typisch. Es war auch nicht cool. Es war ein Zeichen. Wenn du einen Mann mit langen Haaren gesehen hast, dann haben die Leute gewusst, das ist ein Geweihter dem Herrn. Genauso für uns. Oute dich. Oute dich als Jesus-Freak. Lass die Leute wissen, dass du Christ bist. Sei erkennbar als solcher. Trag deine Bibel oder dein T-Shirt mit dem christlichen Spruch. Oder hab den Kalender, den Sprüchekalender auf dem Schreibtisch im Büro. Hab den Fisch am Auto. Bet vorm Essen. Lass keinen Zweifel daran, dass du einer von diesen verrückten, radikalen Jesus-Jüngern bist. Dann musst du die Leute nicht später informieren. So, ja, Sonntag, ja, ich gehe in die Gemeinde. Oh, wirklich? Bist du vielleicht auch Christ? Haben noch nicht so viel gemerkt davon, aber ich kann mich erinnern, nachdem ich mich bekehrt habe. Ich habe irgendwie so einen Freund von mir da damals gefragt, hey, was mache ich jetzt? Wie bringe ich das den Leuten bei? Und der hatte so ein riesen Holzkreuz und das hat er mir einfach umgehängt, hat gesagt, so machst du das. Und dann bin ich am nächsten Tag mit diesem riesen Holzkreuz an so einem Lederband um meinen Hals in die Schule gekommen. Und jeder hat mich gefragt, was plötzlich los ist. Das war eine gute Sache. Ich bin mit dem 1-2 Jahre lang rumgelaufen. Später habe ich es dann mal wem anderen angehängt. Aber es war eine gute Sache. Wenn du dich outest als Christ, dann hast du Gelegenheit, ein Zeugnis zu geben. Du wirst auch von solchen Versuchungen bewahrt. Die Kollegen fragen dich gar nicht mehr, ob du mitgehst, an bestimmte Orte, bestimmte Dinge zu tun. Öffnet dir auch Türen zu dienen. Ich habe erfahren, dass die Menschen sich zwar lustig machen, dass sie dich zwar auslachen, weil du Christ bist, aber dann, wenn sie Probleme haben, bist du meistens der Erste, zu dem sie dann kommen. Und sie fragen, was denkst denn du dazu? Und dann kannst du den Leuten Antworten geben aus Gottes Wort. Also sei nicht irgendwie so ein Inkognito-Christ, so ein Geheimchrist. Das ist gefährlich. Ich kenne gerade einige junge Leute, denen das zum Verhängnis geworden ist. Die so den Mr. oder Mrs. Cool gespielt haben, diese Undercover-Christen, und dann kommt plötzlich irgendein Mädel oder ein Junge daher, die oder der kein Christ ist. Und ja, die sind dann stolz und sagen, ja, irgendwann werde ich sie schon erzählen. Und ich werde sie zum Herrn gewinnen. Und dann plötzlich findest du die Christen an Orten, wo sie nicht sein sollten und tun Dinge, die sie nicht tun sollten. Und dann wird es immer schwieriger zu sagen, dass man Christ ist, ne? Wenn man schon Kompromisse eingegangen ist. Und irgendwann erleiden sie dann Schiffbruch. Ich habe so viele junge Leute gesehen gerade, die sich dann nicht geoutet haben und sich eingelassen haben in Nichtchristen. Und irgendwann waren sie weg vom Fenster. Muss nicht sein. Sei kein Christ in geheimer Mission. Versuch nicht cool zu sein. Christen sind nie cool in den Augen der Welt. Christian ist nicht cool in den Augen der Welt. Versuch's das gar nicht. Steh zu Jesus. Lass jeden sehen, wo du stehst. Selbst wenn sie drüber lachen. Sei ein Nazireer, sei ein gekennzeichneter Mann, eine gekennzeichnete Frau für den Herrn. Vielleicht sagst du, es ist zu spät. Ich habe versucht, cool zu sein und den Undercover-Christen zu spielen. Bin mit toten Leuten rumgehangen, an toten Orten, habe Mist gebaut, Dinge getan, die mir leid tun. War kein gutes Zeugnis für den Herrn Jesus. Was soll ich machen? Vers 9. Wenn jemand unversehens und plötzlich neben dir stirbt, also es fällt neben dir einer aufs Gerüst, vom Gerüst und stolpert auf dich,
Nee, das ist ja nicht gemeint. Wenn jemand unversehens und plötzlich neben ihm stirbt und er das Haupt seiner Weihe unrein macht, dann soll er sein Haupt an dem Tag seiner Reinigung scheren. Am siebten Tag soll er es scheren und am achten Tag soll er zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben zum Priester bringen, an den Eingang des Zeltes der Begegnung. Und der Priester soll die eine als Sündopfer und die andere als Brandopfer opfern und Sündung für ihn erwirken, weil er sich an einer Leiche versündigt hat. Und der Priester soll sein Haupt an diesem Tag wieder heiligen. Und er soll die Tage seiner Weihe nochmals für den Herrn weihen. Und ein einjähriges Lamm als Schuldopfer darbringen. Die vorigen Tage aber sind verfallen, weil seine Weihe unrein gemacht worden ist. Also es gibt ein Opfer für die Sünde. Es gibt ein Opferlamm, Jesus Christus. Er hat bezahlt für all unsere Schuld. Und wenn du hingefallen bist, dich mit toten Dingen eingelassen hast, mit toten Leuten, dann bekenn das und lass dich wieder vom Blut Jesu Christi reinigen, diesem Lamm Gottes. Und er sagt dir, wie dieser Ehebrecherin in Johannes 8, Vers 11, der gesagt hat, ich verurteile dich nicht, aber geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Es gibt einen neuen Anfang in Jesus. Jesus gibt eine neue Chance. Wie gesagt, fang neu an und mach's richtig. Das ist Gnade. Alexander White hat gesagt, das siegreiche christliche Leben ist eine Serie von Neuanfängen. Preis dem Herrn für seine Gnade. Vers 13. Und dies ist das Gesetz des Nazireas. An dem Tag, an dem die Tage seiner Weihe erfüllt sind, soll man ihn an den Eingang des Zeltes der Begegnung bringen. Und er soll dem Herrn seine Gabe darbringen, ein einjähriges Lamm ohne Fehler als Brandopfer und ein einjähriges weibliches Lamm ohne Fehler als Sündopfer und einen Widder ohne Fehler als Heilsopfer und einen Korb mit ungesäuerten Broten, Weizengrießkuchen, gemengt mit Öl und ungesäuerte Fladen, bestrichen mit Öl und das dazugehörende Speisopfer und die dazugehörenden Trankopfer. Und der Priester soll sie vor den Herrn darbringen und sein Sündopfer und sein Brandopfer opfern. Und den Widder soll er als Heilsopfer dem Herrn opfern, samt dem Korb mit ungesäuerten Broten. Und der Priester soll sein Speiseopfer und sein Trankopfer opfern. Und der Nazireer soll an dem Eingang des Zeltes der Begegnung sein geweihtes Haupt scheren und das Haar seines geweihten Hauptes nehmen und es auf das Feuer legen, das unter dem Heilsopfer ist. Und der Priester nehme die gekochte Vorderkeule von dem Widder und einen ungesäuerten Kuchen und einen ungesäuerten Fladen aus dem Korb und lege sie auf die Hände des Nazireers, nachdem er das Zeichen seiner Weihe abgeschoren hat. Und der Priester schwinge sie als Schwingopfer vor dem Herrn. Es ist dem Priester heilig, samt der Brust des Schwingopfers und samt dem Schenkel des Hebeopfers, der Priesteranteil. Und danach kann der Nazireer Wein trinken. Das ist das Gesetz des Nazireers, der aufgrund seiner Weihe dem Herrn seine Gabe gelobt, abgesehen von dem, was seine Hand sonst noch aufbringen kann. Gemäß seinem Gelübde, das er abgelegt hat, soll er tun nach dem Gesetz seiner Weihe. Also am Ende dieser besonderen Hingabezeit hat er ein Sündopfer dargebracht. Trotzdem er hingegeben ist, war er immer noch ein Sünder, also ein Sündopfer. Und ein Brandopfer, das Brandopfer spricht symbolisch für vollkommene Hingabe, Zeichen seiner Hingabe. Und dann die Heils- und die Gemeinschaftsopfer. Hat eine Party gefeiert mit dem Herrn. Und dann hat er die Haare abgeschnitten und diese Haare sind verbrannt worden. Als Zeichen dafür, dass er sein Gelübde erfüllt hat. Und dann haben sie gefeiert vor dem Herrn. Das Nazireer-Gelübde. Eine besondere Hingabe an den Herrn für eine bestimmte Zeit lang. Ich glaube, das ist eine wunderbare Illustration. Ich glaube, eine wunderbare Illustration, besonders für uns Singles. Darüber werden wir noch am Sonntag reden. Es passt wieder wunderbar zusammen. Aber der Paulus schreibt im 1. Korinther im Kapitel 7, er sagt, ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefallen möge, der Verheiratete aber ist um die Dinge der Welt besorgt, wie er der Frau gefallen möge, und so ist er geteilt. Die unverheiratete Frau und die Jungfrau ist für die Sache des Herrn besorgt, damit sie heilig sei an Leib und Geist, die Verheiratete aber ist für die Sache der Welt besorgt, wie sie dem Mann gefallen möge. Also der Verheiratete ist geteilt. Klar, muss für seine Familie sorgen. Und das ist eine wunderbare Sache. Wir haben am Sonntag darüber geredet, dass Familie ein Segen ist vom Herrn und Ehe eine wunderschöne Sache ist. Aber der Paulus wird uns sagen, diese Zeit des Unverheiratetseins ist eine besondere Zeit, wo wir frei sind, dem Herrn in ganz besonderer Weise, ohne diese Ablenkungen des Familienlebens, uns ihm hinzugeben. Also ihr Singles, wir haben eine ganz besondere Gelegenheit, Nazirea zu sein für den Herrn und ihm zu dienen. Und ich kenne leider nicht zu viele Singles, die ihr Single-Dasein wirklich feiern. Es ist eher umgekehrt, dass sie es negativ bewerten oder negativ sehen. So als eine Zeit des Leidens, als eine Zeit des Abwartens im Wartezimmer vor der Ehe. Aber ihr Singles, darf ich euch ermutigen, es wirklich als Chance vom Herrn zu sehen und diese Zeit für ihn zu nutzen. Diese Zeit ihm zu weihen und ihm zu dienen. Für die meisten von uns Singles ist diese Zeit nicht für immer, wie dieses Nazirea-Gelübde. Es gab Ausnahmen, aber für die meisten war es eine begrenzte Zeit, ein Lebensabschnitt. Lass uns diese Zeit für den Herrn nutzen. Wir sind frei, Dinge zu tun, die später viel schwieriger sind zu tun und für die wir später vielleicht überhaupt keine Zeit mehr haben. Als Singles haben wir mehr Zeit, dem Herrn zu dienen. Gut, auch ein Mann, wenn er seiner Familie dient, dient er auch dem Herrn. Das ist eine andere Art von Dienst. Aber wir als Singles sind in vielen Dingen freier. Müssen nicht daheim sein zu einer bestimmten Zeit. Es gibt niemanden, der uns aufweckt. Wir sind freier, ungebundener. Wir können auf Missionseinsätze gehen, einfach so. Oder mal, gerade wenn wir Bock drauf haben, mit der Bibel allein ins Kaffeehaus gehen und Kaffee mit Jesus trinken. Mit ihm reden und gute Zeit haben. Also lasst uns Nazirea sein für Jesus. Besonders Hingegebene. Für ihn. Bejammer die Zeit nicht des Single-Daseins. Verschwende die Zeit nicht mit irgendwelchen sinnlosen, egoistischen Dingen. Nutzt sie für den Herrn. Sondert euch ab von diesen Dingen, die euch zurückhalten oder ablenken. Passt auf, dass ihr nüchtern bleibt und rein bleibt. Seid besonders auf der Hut vor diesen toten Körpern und diesen toten Dingen. Und oute dich als Jesus-Freak, als ein verrückter Jesus-Jünger. Und gib dich voll dem Herrn hin. Nutz diese kostbare, diese einzigartige Zeit, die der Herr dir schenkt. Besondere Zeit unseres Lebens, wo wir ganz besonders in Gottes Reich investieren können. Lass uns die Zeit nutzen, die der Herr uns schenkt, als Singles. Nicht negativ sehen, sondern als Gelegenheit, ihm zu dienen. Lesen wir weiter im Vers 22. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu Aaron und zu seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr die Söhne Israel segnen. Erinnert euch, wir sind alle Priester im Neuen Testament. Und eines der Vorrechte, die wir als Priester haben, ist, dass wir andere segnen dürfen. Unser Ruf ist, ein Segen zu sein für andere Menschen. Jesus hat uns gesagt, geben ist seliger als nehmen. Er hat gesagt in Lukas 6, gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes und gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Wir können nicht andere Menschen segnen, ohne selbst gesegnet zu werden. Also seid ein Segen. Sprecht zu ihnen, Vers 24. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Söhne Israel legen und ich werde sie segnen. Dreimal lesen wir der Herr, der Herr, der Herr. Einige haben vorgeschlagen, dass wir hier die Dreieinigkeit sehen. Dreimal der Herr. Sei gesegnet von Gott, dem Vater und Gott, dem Sohn und Gott, dem Heiligen Geist. Im Vers 24, der Vater, der Herr segne dich und behüte dich. Das Wort segnen bedeutet so viel wie Reichtum geben, Segen geben. Materiell, finanziell, geistlich. Das ist das Herz Gottes. Gott ist ein Segner. Gott ist ein Geber. Er liebt seine Kinder und er liebt es, seine Kinder zu beschenken. Matthäus 6 hat uns Jesus gesagt, wenn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Und Matthäus 7, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben, denen, die ihn bitten. Jakobus 1, 17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Alles, was du besitzt, ist vom Herrn, dir der Vater geschenkt. Dein Leben, deine Gesundheit, deine Kleidung, dein Auto, dein Haus. Alles vom Vater geschenkt. Wir sind reich beschenkt. Wenn du genug zu essen hattest heute Abend und Kleidung hast, offensichtlich sind alle angezogen, und ein Auto hast, mit dem du hergefahren bist, dann gehörst du zu den reichsten 15% dieser Welt. Wir sind reich gesegnet. Wir sind reich beschenkt. Oh, Moment mal, ich verdiene das. Ich arbeite hart dafür. Ja, Moment mal. Wer hat dir denn deine Gesundheit gegeben? Und deine Begabungen und deine Talente? Und die Möglichkeit gegeben, das zu tun? Ist der Vater, der uns segnet. Ist der Vater, der uns beschenkt. Wir haben diese Dinge nicht bestellt. Gott hat uns beschenkt. Das größte Geschenk ist natürlich Jesus. Epheser 1,3 heißt es, gepriesen sei der Vater, sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wir sind gesegnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Wir haben schon gesagt, wir brauchen seinen Schutz ganz besonders, weil wir so reich gesegnet und so reich beschenkt sind. Wir haben vorher gesagt, diese Segnungen vom Herrn können Ablenkungen werden. Vom Herrn. Also der Herr segne dich, aber er behüte dich auch. Vers 25, der Dienst des Sohnes. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Sein Angesicht leuchten, er zeige dir sein Angesicht. Im 2. Korinther im Kapitel 4, im Vers 6 lesen wir, denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das Angesicht Jesu, es offenbart uns Gott, wer er ist und wie er ist. Philippus hat gesagt in Johannes 14 zu Jesus, zeig uns den Vater. Und Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Philippus hat gesagt, zeig uns den Vater und es genügt uns und wir werden zufrieden sein. Ich sage, woher war? Hast du noch immer nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Paulus betet in Epheser 1,17, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Lerne über Jesus und du wirst den Vater kennen, du wirst Gott kennen. Lies in den Evangelien und du wirst sein Licht sehen, sein Angesicht sehen, du wirst sehen, wie gnädig er ist und wie liebevoll und wie barmherzig und wie gütig. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr möchte sich von dir sehen lassen, sich dir offenbaren. Und er sei dir gnädig. Johannes 1,7, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. In seiner Gnade, die Jesus uns gebracht hat, dürfen wir Vergebung haben, dürfen wir Errettung haben, sind wir adoptiert als Kinder Gottes. In ihm haben wir Kraft zum Leben, in ihm haben wir ewiges Leben, in ihm haben wir geistliche Gaben und seine Freundschaft und seine Liebe jeden Tag. Paulus schreibt immer wieder in seinen Briefen, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Paulus schreibt an den Timotheus im 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 14. Man sagt, überströmend aber war die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus ist. Überströmende Gnade von Jesus. Und im 2. Timotheus schreibt er, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Vertrau auf seine Gnade. Mit deinem ganzen Herzen. Römer 8 sagt uns, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Nichts kann uns trennen. Römer 8, 31 und 32, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der durch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Gnade Gottes in Jesus. Ist die wunderbare Freiheit der Kinder Gottes. Es ist nicht länger das Gesetz, es ist Gnade. Es ist nicht länger tun, sondern Jesus sagt, es ist vollbracht. Wir können ruhen in seinem Werk. Lass uns stark sein in der Gnade Gottes, die in Christus Jesus ist. Als drittes sehen wir den Heiligen Geist im Vers 26. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Das Angesicht erheben ist ein Bild für Lächeln oder für Freundschaft oder für Zuversicht. Der Herr möchte dich anlächeln. Das Angesicht senken war so ein Wortbild für Scham oder für Trauer. Aber der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Der Herr möge dich anlächeln. Und Gott lächelt uns an, weil wir in Jesus sind. Richtet uns nicht, sieht keine Schuld an uns. Er lächelt uns gütig an. Seine Kinder in Jesus. Und er tut das ganz besonders durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist unser Tröster. Und er lächelt dich an. Und er schenkt dir seinen Frieden. Die Frucht des Geistes ist Liebe und Frieden und Freude. Also wenn du traurig und betrübt bist, dann lass dich anlächeln vom Heiligen Geist. Was für ein wunderbarer Segen. Der Herr möge dich segnen. 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 13. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Der Herr behüte dich und segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Söhne Israel legen und ich werde sie segnen. Den Namen auf die Söhne Israels legen. Im Galaterbrief haben wir gelernt, dass wir geistliche Kinder Abrahams sind, weil wir an Jesus glauben. Dieser Segen gilt für uns. Diese Verheißung ist für uns. Sein Name ist über uns ausgerufen. Und ich werde sie segnen, sagt er, die Gemeinschaft als Einzelnes, als Gesamtes. Aber es heißt auch, der Herr segne dich und er behüte dich. Es ist auch persönlich. Der Herr segne dich und dich und dich und dich und dich. Und dieser Segen des Herrn ist nichts, was wir verdienen müssen, nichts, was uns in Zukunft vielleicht irgendwann mal gibt. Nee, das ist Realität. Und wir dürfen uns das zusprechen. Das ist der Segen des Herrn, hier und jetzt. Glaub es und empfang es im Glauben. Für dich persönlich. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gib dir Frieden. Lass uns beten. Vater Gott, wir wollen dir danken, dass wir in deinem Segen leben dürfen und dass wir dich kennen dürfen, dass wir dein Angesicht schauen dürfen in Jesus. Und ich danke dir, dass du uns deinen Frieden schenkst und deinen Beistand und Trost schenkst, dass du uns anlächelst, Gott, heute Abend. Ich bitte dich, schenk uns offene Herzen, diesen Segen zu empfangen. Und im Glauben für uns zu beanspruchen. Und Herr, hilf uns, dass wir hingegebene Menschen sind für dich. Ob Singles oder verheiratet, Herr, dass wir es voll für dich leben. Dass wir als Singles unser Single-Dasein genießen, diese Freiheiten, die wir haben. Ich bete für die Ehepaare, dass sie es reflektieren. Deine Liebe für uns, deine Gemeinde. Herr, in welchem Stand immer du uns berufen hast, dass wir dir Ehre bringen. Darum bitten wir dich in Jesu Namen, hilf uns dabei, Vater, durch deinen Heiligen Geist. Amen.